Herzlich willkommen zur September-Sendung von Kaja 55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Heute blicken wir mal auf die religiöse Landschaft in Oldenburg.
Es gibt für Oldenburg eine Arbeitsgemeinschaft der Religionen. Gemeinsam gibt sie jedes Jahr einen bebilderten Kalender heraus, der über unterschiedliche Religionen informiert.
Zu den weniger bekannten Gemeinschaften gehört die Bahai-Gemeinde. Aber über die möchten wir heute mal ein bisschen mehr erfahren.
Die folgende Stunde verbringen wir mit Birgit und Hossein Banahi. Die beide gehören zur Bahai-Gemeinde in Oldenburg und wollen uns alles über ihren Glauben erzählen. Herzlich willkommen bei uns im Studio bei Oldenburg 1.
Ja, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Am Mikrofon sind für Sie heute Thomas Schiebloch
und Antje Thielking. Sie hören Kaja 55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Zu Gast bei uns sind heute Birgit und Hossein Banahi. Sie gehören beide zur Bahai-Gemeinde in Oldenburg.
Diese Gemeinschaft ist, glaube ich, viel noch nicht so bekannt. Daher zu Anfang erstmal gleich eine ganz normale Frage. Wo liegt der Ursprung dieser Religion? Wo kommt sie her?
Die Bahai-Religion stammt ursprünglich aus Persien, dem heutigen Iran, aus dem Jahre 1844. Aber mittlerweile gibt es auf der gesamten Welt Bahai-Gemeinden. Eigentlich in jedem Land, soweit ich weiß.
Mit wie vielen Mitgliedern ungefähr, können Sie das sagen?
Ja, 8 Millionen. Das ist vielleicht eine grobe Schätzung, aber 8 Millionen habe ich gerade dieser Tage gelesen.
Gibt es bei Ihnen sowas wie einen Gründungsmythos, eine Gründungsgeschichte, wie es losgegangen ist? Ein Religionsstifter?
Ja, in der Tat, der Religionsstifter ist Baha'u'llah. Baha'u'llah wurde im Jahre 1817 geboren. Wir hatten gerade im letzten Jahr die 200-Jahr-Feier zum Geburtstag Baha'u'llahs weltweit. Gründungsmythos kann ich jetzt nicht unbedingt so einordnen, aber es ist natürlich schon die, es gibt eine Offenbarungsgeschichte, wenn man so möchte. Und das war eigentlich in Gefangenschaft, als Baha'u'llah schon aufgrund der Lehren sozusagen in Gefangenschaft geriet. Und dort in diesem üblen Gefängnis, in diesen schweren Leiden, hat er seine Sendung empfangen.
Gibt es vergleichbar zu unserer Bibel eine Schrift oder eine Sammlung von Schriften, die für Sie ein Gewicht hat?
Es sind sehr, sehr viele Schriften, die von Baha'u'llah direkt offenbart worden sind. Sehr viel ist auch noch gar nicht in westliche Sprachen übersetzt. Ich würde jetzt mal sagen, wenn ich sagen soll, ein wichtiges Buch ist vielleicht das Buch der Gewissheit, aber daneben gibt es sehr, sehr, sehr viele andere Werke, die eigentlich auch mindestens genauso bedeutsam sind.
Die wir in einer ganz normalen Buchhandlung erhalten könnten?
Ja, diesbezüglich das auf alle Fälle. Es gibt hier in Deutschland, wie in vielen anderen Ländern auch, Bahai-Verlage. Man kann das direkt über den Bahai-Verlag beziehen, aber durchaus auch über den Buchhandel beziehen.
Konfirmanden lernen bei uns immer noch so bei den christlichen Religionen Psalm 23, Vater Unser, Glaubensbekenntnis, 10 Gebote, das sind so die Klassiker. Gibt es bei Ihnen auch solche Klassiker, solche Texte, wo Sie sagen, da können wir uns besonders dran festmachen?
Also für mich persönlich und ich glaube auch für viele Bahai spielen die verborgenen Worte. Das ist wirklich eine... Ja, Sammlung möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist wirklich eine der frühesten Offenbarungen von Baha'u'llah, frühesten Offenbarungsschriften. Sehr kurze Verse, die wirklich ein Leitfaden für das gesamte Leben und für das tägliche Leben sein kann. Wir werden bestimmt heute auch davon noch was hören.
Ja, gerade eben. Können Sie jetzt eben einen Vers, der Ihnen jetzt gerade oben aufliegt, sagen als Beispiel?
Ja, zum Beispiel, O Sohn des Geistes, dies ist mein erster Rat. Besitze ein reines, gütiges und strahlendes Herz, auf das du eine unvergängliche Souveränität erlangest, während von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die Christen blicken auf das Kreuz. Gibt es in ihrem Glauben ein besonderes religiöses Symbol?
Also es gibt eine... Ja, ich weiß nicht, ob man das mit dem Kreuz direkt vergleichen kann, aber es gibt eine Kalligraphie. Das ist ein persischer Schriftzug in sehr, sehr schöner Form dargestellt, der sozusagen den größten Namen Gottes darstellt. Und dass viele haben das so als Symbol im Zimmer oder eben, aber es ist, ich weiß nicht, ob man es direkt mit dem Kreuz so vergleichen kann. Also es ist, ja.
Und ist dieser Schriftzug bedeutet was oder was stellt er dar?
Also es ist, wie gesagt, eine Kalligrafie, es sind persische Buchstaben und heißt übersetzt Ja Baha'u'llah Pa, das heißt so viel wie O Herrlichkeit Gottes. Und beschreibt eigentlich so in einer sehr würdevollen und sehr, sehr schönen Form so die überragende Stufe von Gott sozusagen.
Ja. Wird in Ihrem Glauben Gott so als Einzelperson angesprochen oder gibt es da irgendwie Ableitungen, andere Personen, die auch eine Rolle spielen, so wie wir das als Heilige bezeichnen oder Gottesfiguren, oder ist das wirklich so ganz konzentriert auf Baha'u'llah?
Also es ist, die Bahá'í-Religion ist eine monotheistische Religion, das heißt, es gibt einen einzigen Gott und dieser Gott schickt seine Religionsstifter oder Offenbarer zu den Menschen. Und zwar schon immer und für immer sozusagen, auch immer wieder. Und Baha'u'llah ist derjenige, der für die heutige Zeit von Gott geschickt wurde sozusagen. Und wenn ich darf, würde ich vielleicht kurz mal dazu ein kleines Zitat lesen, weil mir das gerade passend vorkommt, aus den Bahá'í-Schriften. Da wird nämlich darüber auch etwas gesagt, dass eben die verschiedenen Religionsstifter und Manifestationen auch eigentlich alle denselben Ursprung haben, nur zu unterschiedlichen Zeiten gekommen sind. Und zwar heißt es hier, dass alle Manifestationen Gottes vermitteln das gleiche göttliche Licht. Nur das Ausmaß ist jeweils anders, nicht die Substanz. Es gibt nur eine Wahrheit. Das Licht ist dasselbe, wenngleich die Lampen verschieden sein können. Wir müssen auf das Licht schauen, nicht auf die Lampe. Wenn wir das Licht einer der Lampen annehmen, müssen wir an das Licht aller Lampen glauben. Alle stimmen überein, weil sie alle gleich sind. Abraham, Moses, Zarathustra, Buddha, Jesus, Mohammed, der Bab und Baha'u'llah sind eins in ihrem Geist und in ihrer Wirklichkeit. Überdies erfüllte jeder Prophet die Verheißung dessen, der ihm vorausgegangen war, auch kündete jeder denjenigen an, der ihm nachfolgen werde. Dieser Gedanke der fortschreitenden Gottesoffenbarung ist eigentlich ein sehr charakteristisches Merkmal in der Bahá'í-Religion, dass sozusagen alle Religionsstifter eine sehr, sehr hohe, vergleichbare Stufe hatten, an die der Mensch natürlich überhaupt nicht rankommt, weil sie eben von Gott bestimmt wurden und dass dadurch die Menschen auch nie allein gelassen werden, sondern es wird immer sozusagen Lehrer, geistige Lehrer der Menschheit geben, solange die Menschheit besteht, sozusagen.
Sie hören Kaya 55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Zu Gast sind bei uns das Ehepaar Banahi. Sie gehören zur Bahá'í-Gemeinde in Oldenburg.
Vor der Musik haben Sie uns schon vieles über Ihren Glauben erzählt. Was für Feste haben Sie in Ihrer Religion?
Also es gibt im Jahr insgesamt 9 Feiertage oder 9 heilige Tage. Feste davon sind einmal das Neujahrsfest, Nowruz. Wir haben ja einen anderen Kalender, 19 Monate an 19 Tage. Und unser Jahr beginnt mit dem 21. März, also mit dem Frühlingsanfang sozusagen. Das ist Neujahr im Bahá'í-Kalender. Das ist das erste Fest sozusagen. Dann kommt die sogenannte Rizwan-Zeit. Die ist im April bis Anfang Mai. Das ist die Zeit der Verkündigung der Offenbarung Baha'u'llahs im Garten Rizwan. Das ist im Irak damals gewesen. Und da sind besonders der 1., der 9. und der 12. Tag von diesen 12 Tagen als Feste zu begehen oder als Feiertage zu feiern. Dann gibt es den Geburtstag von Baha'u'llah und den Geburtstag des Bab, des Vorläufers von Baha'u'llah. Das sind beides Feiertage, die eher im November oder Oktober liegen. Die wandern jedes Jahr ein bisschen. Die sind nicht mit einem festen Datum versehen, sozusagen. Habe ich noch was vergessen?
Ja, das sind die wesentlichen Feiertage. Es gibt insgesamt 9 und sie haben letztendlich mit dem Leben und den Ereignissen der Gestalten zu tun. Besondererweise jetzt, um das vielleicht an der Stelle nochmal zu ergänzen, der Geburtstag des Bab, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir hatten dieses Lied gehört, Berg Karmel, und das ist eigentlich dieser Berg Karmel ziemlich bekannt, auch als Wahrzeichen der Stadt, nämlich diese goldene, dieser Schrein mit der goldenen Kuppel. Und das ist der Schrein des Bab in Haifa. Das ist die Vorlauf-Offenbarung von Baha'u'llah. Und dessen 200. Geburtstag jährt sich im nächsten Jahr, im kommenden Jahr. Für die Baha'is weltweit ein großes Fest.
Und wie wird es dann gefeiert? Bei Geburtsfest habe ich natürlich Weihnachten im Kopf, aber
ich
jetzt
auch.
Möchte ich von Ihnen hören, wie es bei Ihnen gefeiert wird.
Also da gibt es keinerlei Vorschriften. Das macht wirklich jede Gemeinde ganz unterschiedlich. Also wir hatten ja gerade im letzten Jahr den 200. Geburtstag von Baha'u'llah weltweit gefeiert. Und da gab es ganz so unterschiedlich wie die Baha'i-Gemeinden oder auch die Menschen sind, so unterschiedlich waren die Feiern auch. Also von ganz klein bis riesig groß und sehr, sehr verschieden. Wir hatten hier in Oldenburg eine sehr, sehr schöne Feier. Wir durften die evangelische Familienbildungsstätte dafür nutzen. Und die war wirklich, also fand ich sehr, sehr würdevoll und auch sehr festlich und eine ganz, 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 also ganz besonderer Tag und ein ganz besonderer Anlass. Und da waren ungefähr knapp 100 Menschen sozusagen, die es gemeinsam gefeiert haben, von ganz jung bis ganz alt. Und wie wir es im nächsten Jahr machen, da sind wir noch gerade in der Vorbereitung sozusagen. Aber
was gehört denn dazu? Wenn ich jetzt feiern höre, dann denke ich vielleicht an Essen oder an Blumenschmuck oder an Musik. Aber ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Können Sie einen kleinen Ausschnitt, wie werde ich begrüßt? Gibt es eine gemeinsame Begrüßung? All dieses ist für mich ganz nebulös.
Gibt es also Rituale, die immer wiederkehren, wo das auch zu erkennen ist?
Also was eigentlich immer dazu gehört, wenn Baha'is zusammenkommen, ist, dass man miteinander betet und dass man auch den Heiligen Schriften liest. Das gehört eigentlich vor allen Dingen zu jeder Feier dazu. Das ist so ein gewisser andächtiger Teil. Bei uns in Oldenburg, wir lieben es gerne zu singen. Wir haben eigentlich relativ oft Musik und leider die Musik, die wir heute mitgebracht haben, ist keine live gesungene Musik. Wir lieben die manchmal noch viel mehr, aber bei unseren Feiern kann man die ganz gut hören. Gegebenenfalls Filmbeiträge oder eigene Beiträge, vielleicht auch künstlerischer Art, die dann so ein Fest auch dann noch inhaltlich abrunden.
Darf man sich die Schrift, die man liest, selbst aussuchen? Oder gibt es dort Vorgaben, so wie bei uns zu manchen Festen, manche Texte einfach immer gehören?
Also bei uns gibt es in dem Sinne keine Vorgaben. Es ist oft so, dass diese Schriften vorher ausgewählt werden, zu einem Thema ausgesucht und gehörig dann sind sozusagen. Aber das obliegt letztendlich wirklich denjenigen, die so ein Fest auch gestalten.
Den 200. Geburtstag haben Sie bei der Familienbildungsstätte gefeiert. Haben Sie denn gar kein Gotteshaus, einen Ort, wo Sie sich immer treffen? Sind Sie so ein bisschen das wandernde Gottesvolk? Wie machen Sie das denn mit Ihren Gebäuden?
Also die Baha'i-Gemeinde in Oldenburg ist ja mit etwa 30 Mitgliedern relativ übersichtlich. Und wir stoßen schon an die Grenzen dessen, was in Privaträumlichkeiten möglich ist. Aber wir treffen uns tatsächlich sehr oft privat, vor allen Dingen bei kleineren Anlässen, auch regelmäßig, manchmal auch wöchentlich stattfindenden Andachten und so weiter. Aber wenn wir dann doch größere Feste haben und wir feiern eigentlich auch ganz gerne mit möglichst allen, die gerne dazukommen wollen, dann suchen wir natürlich Räumlichkeiten, öffentliche und wie auch immer. Und wir sind natürlich sehr, sehr froh und glücklich darüber, dass wir zum Beispiel auch bei Ihnen in der Kirchengemeinde in Böhmerstede schon des Öfteren sein durften oder eben auch zu dieser großen Feier im letzten Jahr in der Familienbildungsstätte.
Jetzt haben wir gehört, in Oldenburg haben Sie gesagt, die Kerngemeinde etwa 30 Mitglieder. Weltweit haben wir vorhin schon gehört, 8 Millionen. Gibt es verschiedene Gemeinden auch in Deutschland und wie viele Gläubige gibt es da?
Also in Deutschland gibt es in sehr vielen verschiedenen Städten unterschiedlich große Baha'i-Gemeinden. In Bremen zum Beispiel, was ja so das naheliegendste wäre, ist die Baha'i-Gemeinde deutlich größer und die haben auch ein eigenes Baha'i-Zentrum, relativ zentral gelegen. Das gleiche gilt auch für Hamburg oder Berlin, München. Das sind so diese ganz großen Städte, die häufig aufgrund der Zahl und auch der Finanzkraft, wie auch immer, eben doch in der Lage sind, so ein Baha'i-Zentrum eben auch aufrechtzuerhalten. Das heißt, die machen sehr häufig auch Feiern dann in diesen Räumlichkeiten. Aber dennoch, das ist ganz unterschiedlich, wie gesagt, jede Gemeinde entscheidet das so ein bisschen für sich. Auch dort findet durchaus einiges immer noch in den Privaträumen zusätzlich statt.
Und gibt es bei Ihnen Veranstaltungen, die auch alle Gläubigen mal zusammenführen wollen, wie bei uns die Kirchentage zum Beispiel? Gibt es das bei Ihnen auch, wo vielleicht alle, die in Deutschland zusammenkommen möchten, mal um gemeinsam über ihren Glauben zu sprechen, den Glauben zu leben? Haben Sie da Möglichkeiten?
Also Veranstaltungen dieser Art, jetzt sage ich mal so bundesweit, manchmal auch sogar über die bundesdeutschen Grenzen hinausgehend, europäischer Art oder auch international, die gibt es in regelmäßigen Abständen. Eine sehr beliebte Zusammenkunft, eigentlich mehr ein Fest, ein Sommerfest, wenn man es so möchte, ist eigentlich das Sommerfest der Deutschen Bahai-Gemeinde in Hofheim-Langenhain im Taunus. Und zwar ist da das bislang einzige europäische, das einzige Haus der Andacht der Bahais in Europa. Und das ist in der Tat ein Gotteshaus, ein Andachtsgebäude, wie es sie weltweit auch gibt, aber in Europa, wie gesagt, ein einziges. Und immer so etwa im Juni treffen sich die Bahais da sehr, sehr gerne zum Sommerfest.
Nochmal eine Frage in diesem Blog zur Leitung. Gibt es bei Ihnen bei der Gemeindeleitung, ist das wirklich religiöse Profis, die irgendwie studiert haben müssen? Oder ist das eher etwas so Begabung, Interesse, berufen sein? Wie funktioniert das bei Ihnen?
Also wir haben ein administratives System, eine administrative Ordnung, die nicht auf einzelnen Menschen, sondern auf gewählten Gremien beruht. Wir haben quasi für jeden Ort, in dem mehr als 9 erwachsene Bahai leben, einen sogenannten örtlichen geistigen Rat, der jährlich neu gewählt wird. Dann gibt es für jedes Land einen nationalen geistigen Rat, auch bestehend aus 9 Mitgliedern, und weltweit das sogenannte universale Haus der Gerechtigkeit, was in Haifa sitzt. Und das wird alle 5 Jahre gewählt. Alle anderen werden jährlich gewählt. Und von diesen Mitgliedern muss niemand studiert haben. Das ist also keinerlei Voraussetzung, sondern die werden nach ganz anderen Kriterien gewählt. Also da versucht man natürlich, Menschen zu finden, die idealerweise so geistige Eigenschaften verkörpern oder halt so die Bahai-Tugenden versuchen, in ihrem Leben möglichst gut umzusetzen, wie Ehrlichkeit, Liebe, Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit, Nächstenliebe, also all dieses, und die man dann eben für besonders fähig hält, in solchen Gremien mitzuarbeiten, um es mal ganz kurz zusammenzufassen.
Das heißt, man muss sich aber auch vorher vielleicht engagiert haben in den Gremien, damit ja diese Tugenden nach außen treten. Wenn ich sie auf der Straße sehe, sehe ich, oh, eine sympathische Frau, aber würde ja nicht denken, oh, Bahai, und ich könnte sie gebrauchen für meine Gemeinde. Also da muss es ja irgendeine Organisation dann auch geben.
Also es ist interessant, gerade in Bezug auf dieses Wahlverfahren der Bahai. Es gibt keinerlei Kandidatur. Das ist, ich würde sogar insofern sagen, irgendwelche Hinweise auf irgendwelche Namen. Das heißt, dass ich meinen Finger hebe oder auf jemand anderen hinweise. Ich würde mal so sagen, wenn es auch krass klingt, es ist verpönt. Das habe ich aber noch nie erlebt. Das gibt es gar nicht. So ist es die Pflicht eines jeden Bahai, ein wohlinformiertes Mitglied der Gemeinde zu sein. Das bedeutet, dass man sich wirklich in der Gemeinde auch engagiert, dass man sein Interesse zeigt. Nicht um gewählt zu werden, das wäre natürlich ein falscher Hintergedanke, sondern es gehört einfach zum Gemeindeleben dazu und auch zu der Identität als Bahai, dass man sich tatsächlich am Gemeindeleben beteiligt und versucht, ein wohlinformierter, und ich übertrage das jetzt mal auf andere Organisationen, ein wohlinformierter Bürger zu sein, damit man seine richtige Wahl treffen kann.
Hallo liebe Radiohörer und Hörerinnen, Sie sind immer noch bei KR55, dem Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu. Und am Mikrofon sind Antje Thielking und Thomas Schiebloch.
Wir sind im Gespräch mit Vertretern der Bahai-Gemeinde. Im Iran leben Sie als verfolgte religiöse Minderheit. So konnte man auch in den Zeitungen, in großer deutschen Wochenzeitung hat darüber einen langen Bericht gebracht. Und wir haben uns gefragt, wie empfinden Sie denn das religiöse Miteinander hier in Oldenburg? Gibt es hier Konflikte zwischen Bahai und Muslimen?
Zum Glück nicht. Im Gegenteil. Wir sind ja auch beide im Arbeitskreis Religionen vertreten, der von der Stadt Oldenburg in Zusammenarbeit mit dem Präventionsrat sich regelmäßig trifft. Und da ist das Miteinander der verschiedensten Religionsgemeinschaften wirklich sehr, sehr harmonisch, sehr freundschaftlich, gerade mit den Muslimen. Also das ist hier zum Glück gar kein Thema.
Das ist super zu hören. Können Sie uns ein bisschen was über die Situation im Iran erzählen? Gibt es dort noch Baha'i oder wie sieht es da aus?
Also die Baha'i sind nach wie vor die größte religiöse Minderheit im Iran, als solche verfassungsmäßig nicht anerkannt im Vergleich zu anderen religiösen Minderheiten. Und das bedeutet, dass sie eigentlich im Wesentlichen vogelfrei sind, keinerlei Rechte in Anspruch nehmen können. Und nach wie vor sind die Übergriffe auf die Baha'is willkürlicher Art, sei es von staatlicher Gewalt, sei es letztendlich aus der Bevölkerung heraus, aber auch, das ist dann die angestachelte Bevölkerung, nach wie vor Verhaftungen willkürlicher Art, das ist wirklich fast unerträglich, diese Menschenrechtsverletzungen, schon seit Anbeginn des Baha'i-Glaubens.
Gibt es hier aus Ihrer Gemeinde Kontakte in den Iran, verwandtschaftlich, freundschaftlich, wo Sie also direkt auch miteinander kommunizieren?
Ja, in der Tat haben wir Baha'i-Freunde hier in Deutschland, hier in Oldenburg auch, die vor dem Hintergrund der Verfolgungen nach Deutschland und nach Oldenburg kamen. Und da gibt es auch nach wie vor von diesen Mitgliedern auch verwandtschaftliche, familiäre Beziehungen. Gerade hier zwei Schwestern beispielsweise, die schon seit langem, also als Jugendliche hierher kamen, deren Bruder beispielsweise jetzt über 2 Jahre im Gefängnis war und erst vor kurzem freikam. Also wir verfolgen das sehr, sehr eng und das bewegt uns auch sehr.
Wie würden Sie denn den folgenden Satz ergänzen? Toleranz heißt für mich?
Also Toleranz heißt für mich, dass ich versuche, die Sichtweise des anderen verstehen zu wollen. Und versuche tatsächlich auch von vornherein im Grunde genommen nicht zu sagen, okay, das, was ich jetzt verstanden habe, das ist richtig, das andere kann nur falsch sein, sondern jeder Mensch hat seine berechtigte Sichtweise und mein Bestreben muss eigentlich sein, die Sichtweise des anderen auch verstehen zu wollen und das kann meinen eigenen Horizont nur erweitern.
Wie wird man eigentlich Baha'i?
Es ist in erster Linie eine innere Zuwendung natürlich zu Baha'u'llah, zu Gott. Es ist eine, also ich sage es jetzt mal, aus Liebe zu Baha'u'llah, das ist vielleicht die einzige oder die einfachste Antwort, sage ich jetzt mal so. Sie meinen aber wahrscheinlich vom Ablauf her, wie man dann registriert wird?
Gibt es ein Ritual?
Genau. Also wenn man erstmal, es ist eines der wesentlichsten Gebote in der Baha'i-Religion ist die eigenständige, unabhängige Suche nach Wahrheit. Das heißt, dass jeder Mensch eigentlich so eine Art Aufgabe hat, sich mit allen verschiedenen anderen Religionen zu beschäftigen und auch zu überlegen, was für ihn davon Richtigkeit hat oder Gültigkeit hat. Und wenn man dann danach sozusagen nach Studium der anderen heiligen Schriften und Religionen dahin kommt, Baha'u'llah als Religionsstifter für dieses Zeitalter anzuerkennen, dann ist es eigentlich hier in Deutschland nur noch so ein formaler Akt sozusagen. Das heißt, man füllt eine sogenannte Erklärungskarte aus, worin man dann vom Nationalen Geistigen Rat als Baha'i registriert wird. Mit Name und Anschrift, E-Mail-Adresse und unterschreibt die und schickt sie dann nach Langenhain, also ins Baha'i-Sekretariat zum Nationalen Geistigen Rat.
Das heißt, es ist ein Prozess, es ist ein Lernprozess, es ist ein Prozess auch fürs Herz. Es ist ein Prozess, den man sicherlich nicht als Kind angeht. Oder gibt es das auch? Das klingt sehr nach Studieren der Schriften und andere Religionen kennenlernen, nach einer sehr erwachsenen Aufgabe.
Genau. Also es gibt keine Zeitvorgabe. Manche Menschen, sage ich mal, entscheiden sich innerhalb wirklich von kürzester Zeit und andere brauchen ein halbes Leben. Das ist wirklich total verschieden. Das ist ein Prozess, den einem niemand abnehmen kann. Bezogen auf Kinder ist es so, es gibt in der Baha'i-Religion sogenannte Kinderklassen und auch Juniorgruppen, die der geistigen Erziehung von Kindern und Junioren dienen. Damit sind aber eigentlich alle Kinder einer Stadt gemeint oder auch alle Junioren oder Jugendliche einer Stadt, weil diese geistige Erziehung tatsächlich für alle Menschen natürlich von kleinst an auch wichtig ist, idealerweise. Und diesen Unterschied Bahai, Nicht-Bahai, den sollte man eigentlich gar nicht machen, sondern es sind alles Mitmenschen auf dem gleichen Weg sozusagen. Und es ist eben unheimlich schön, dass man schon im frühesten Alter den Kindern so Werte und Tugenden mit auf den Weg geben kann, die sie dann in Form von wirklich so spielerischen Geschichten oder Bildern oder Gebeten und Liedern lernen dürfen sozusagen.
Gibt es bei Ihnen so etwas wie Mission, also auch so einen Wunsch, auch den anderen davon zu überzeugen, dass der eigene religiöse Weg für das Leben etwas Besonderes ist? Oder lassen Sie das einfach so auch diesen individuellen Prozess laufen und vertrauen da ein Stück drauf? Das muss jeder eben selber auch für sich herausfinden.
Also missionieren, ich glaube, darauf wollen Sie hinaus, ist in dem Sinne verboten und es ist auch gar nicht möglich, weil es ist eine Entscheidung, die natürlich jeder in seinem Herzen selber treffen muss. Und ich kann dem anderen davon, ich habe das Vorrecht als Bahai, meinen Mitmenschen davon zu erzählen. Das heißt, man geht davon aus, dass viele einfach, wie Sie auch sagten, anfangs ist es eher eine unbekannte Religion und da geht man schon oft davon aus, dass viele Menschen das noch gar nicht gehört haben und entsprechend erstmal überhaupt gar nicht wissen, was das ist. Und man hat eben als Bahai das Vorrecht, den anderen Mitmenschen davon erzählen zu dürfen, weil man es halt schon weiß sozusagen. Und die weiteren Schritte muss dann natürlich irgendwo jeder für sich gehen. Aber wer das möchte, wird natürlich sehr gerne in Fragen und Antworten und wie auch immer eben von Bahais begleitet auf diesem Weg.
Ist Ihre Gemeinde in Oldenburg eine wachsende?
Also wir wachsen auf verschiedene Art und Weise.
Super Antwort.
Der Begriff Wachstum ist tatsächlich ein wichtiger Begriff im Bahai-Sein. Und es geht eigentlich um das tägliche Wachsen des Einzelnen, das innere Wachstum sozusagen. Ich bringe jetzt mal ein ganz kurzes Zitat von Baha'u'llah. Da heißt es, lass jeden Morgen reicher sein als den Abend zuvor und jeden neuen Tag reicher als den Tag zuvor. Und das heißt, es ist schon eine Aufforderung, ständig selber innerlich zu wachsen. Wenn ich sage, wir wachsen in vielfältiger Art und Weise, dann haben die Bahais das in Oldenburg auch so verstanden, dass sie über lange Zeit fast jedes Jahr eine neue Geburt hatten in der Gemeinde. und ja, ich weiß nicht, die Bahai-Gemeinde Oldenburg gibt es seit über 60 Jahren. Es sind etwa 30 Mitglieder. Wir haben alle Altersklassen vertreten. Es ist zwar immer noch überschaubar. Und wir sagen, es ist Wachstum auf allen Ebenen, quantitativ in kleinen Schritten.
Also das ist ein sehr entspannter Umgang mit dem Nächsten, auch ein sehr respektvoller Umgang. Auch die Nächstenliebe hat bei Ihnen eine große Bedeutung. Haben Sie da ganz konkrete Projekte, wir würden sagen diakonische Projekte, wo Sie uns mal eins beschreiben könnten? Gibt es sowas bei Ihnen?
Wir haben in Oldenburg auch etwas, was es weltweit gibt, diese sogenannten Junior-Gruppen. Das hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Und das sind Projekte, also ein Junior ist man so im Alter von, ich sag mal so 11 bis 15 Jahren. Diese Zeitspanne ist eine ganz besonders wichtige im Leben jedes Menschen, weil dort ganz viele Prozesse ablaufen, sowohl körperlich natürlich, also man wächst unheimlich, die ganze hormonelle Umstellung anatomisch gesehen, aber auch geistig, auch intellektuell, ganz viele Fragen tauchen auf, warum bin ich hier, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Und diese Juniorgruppen, die es weltweit gibt, das ist ein Material, was auch von den Bahais verfasst wurde und weltweit angewendet wird. Das besteht so aus drei Säulen. Das eine bezieht eben dieses geistige Material mit ein, wo es eben anhand von Geschichten und Zitaten eben ganz stark um diese ethische, geistige, moralische Werte und Erziehung dieser Junioren geht. Das zweite Standbein ist genau das, was Sie gerade ansprachen. Das sind sogenannte Dienstprojekte. Und das dritte ist eigentlich, ich sag mal, so ein gesellig-sozialer Teil, wo man dann auch tatsächlich innerhalb dieser Gruppe so eine Zugehörigkeit entwickelt. Wir haben jetzt hier in Oldenburg im Rahmen von diesen Dienstprojekten dieser Juniorgruppe Anfang des Jahres verschiedene Dinge gemacht. Unter anderem, als es hier so kalt war im Februar, hatten wir dann, das kam aus der Gruppe selber heraus, diese Idee, dass wir da bei minus 10 Grad nachts irgendwie spontan warme Decken und Sachen gesammelt haben, die wir dann den Obdachlosen gebracht haben, gleich mit warmem Tee und auch Donuts und sowas. Und der Sinn von diesen Dienstprojekten ist eigentlich, dass gerade diese jungen Menschen das Gefühl bekommen, sie selber können aktiv an der Besserung dieser Welt und auch dieser Gesellschaft, in der sie leben, mitwirken. Und wenn es auch nur so kleine Schritte sind. Wir hatten andere Juniorgruppen, die haben dann zum Beispiel einen Park sauber gemacht oder aufgeräumt oder ein Altenheim besucht oder bei einem im Kindergarten mitgeholfen, als ein Sommerfest anstand. Eigentlich sollte das ganze Leben sozusagen im Geiste des Dienstes stattfinden, dass man immer erstmal schaut, wo ist jetzt mein Nächster, dem ich irgendwie helfen kann, in kleinster Art und Weise der Nachbarin mit einkaufen zu gehen, jemandem im Bus rein oder raus zu helfen. Wenn man das von klein auf so lernt, dann sieht man plötzlich auch überall Menschen, denen man so einen kleinen Dienst erweisen kann, was für diese anderen Menschen dann das Leben schon angenehmer eigentlich macht.
Hallo und herzlich willkommen beim interreligiösen Dialog in der September-Sendung von KR 55, dem Kirchenradio bei Oldenburg 1.
Zu Gast sind Birgit und Hossein Panahi von der Bahai-Gemeinde aus Oldenburg. Ich traue mich mal zu fragen, was hat sie beide denn zusammengeführt, der Glaube?
Ja, man kann sagen, wir haben uns tatsächlich kennengelernt auf einem Wochenendseminar zum Thema Medizin und Ethik vor vielen, vielen Jahren. In Hamburg war das damals und da haben wir uns kennengelernt, lieben gelernt sozusagen. Und
ging aber schnell.
Sind dann mehr oder weniger auch zusammengekommen, zusammengeblieben, geheiratet.
Gibt es eine religiöse Trauung, eine Trauzeremonie?
Es gibt, vielleicht haben Sie schon so ein bisschen gemerkt, es gibt in der Bahai-Religion relativ wenig Vorschriften, was so Rituale eigentlich betrifft. Und bei der Bahai-Trauung ist es tatsächlich so, es gibt einen Satz, der von beiden Ehepartnern gesprochen wird. Der heißt wahrlich, wir alle werden Gottes Willen folgen. Und der soll gesprochen werden im Beisein von Trauzeugen. Und vielleicht ist in dem Zusammenhang noch wichtig, dass eben alle lebenden Elternteile einverstanden sein sollen mit dieser Wahl des Partners sozusagen.
Das ist ja sehr klassisch. Welchen Stellenwert haben denn Partnerschaft und Familie in Ihrem Glauben?
Eigentlich einen sehr hohen. Also es ist wünschenswert, dass jeder Mensch den Menschen findet, mit dem er gerne das Leben verbringen möchte sozusagen. Und also es ist keine Vorschrift, man muss nicht heiraten, aber es ist natürlich, ich denke, das normale Bedürfnis jedes Menschen, auch eine Familie zu haben und zu gründen und in einer Familie zu leben. Also von daher ist es durchaus etwas, was sehr hoch angesehen wird.
Haben Sie Wünsche für Ihre Gemeinde hier in Oldenburg?
Für unsere Gemeinde? Also wir leben schon in einer sehr harmonischen Gemeinde in Oldenburg mit einem wirklich sehr liebevollen Miteinander. Wünschen würde ich mir vielleicht, dass mehr Menschen in Oldenburg die Bahai-Religion kennenlernen und sich auch eingeladen fühlen, mitzuwirken mit uns sozusagen einfach an der Besserung dieser Welt, wenn ich das einfach mal so runterbrechen darf. Und haben wir noch andere Wünsche?
Vielleicht darf ich das tatsächlich auch ergänzen und betonen, tatsächlich so Mitarbeit. Das hat überhaupt nichts mit Mitgliedschaft zu tun. Aber jede Gemeinde, die auch so getragen ist von diesen Lehren und sagt, es gibt tatsächlich Dienstprojekte, die meine Frau jetzt gerade vorhin schon erwähnt hat beispielsweise, oder dass man sagt, man möchte sich gemeinsam über Dinge austauschen. Zum Beispiel Bahá'u'lláh sagt, die Besserung der Welt kann durch reine und gute Taten erreicht werden. Dass man sich über diese reinen und guten Taten austauscht und wenn man dann sagt, ja, wir sind aber momentan nur so und so viele und wir können dieses oder jenes gar nicht gemeinschaftlich machen, dann sind wir immer froh, wenn andere dazukommen und mit uns mitwirken, genauso umgekehrt. Und wir merken, dass das auch in den anderen Religionsgemeinschaften, dieser Wunsch, auch gerade auf Ebene der Jugendlichen sehr, sehr stark ist.
Haben Sie einen Traum, eine Vision für das religiöse Miteinander in Oldenburg oder gar weltweit? Wo schlägt das Herz am meisten?
Also ich finde, dass in Oldenburg das religiöse Miteinander gut funktioniert, eigentlich sogar sehr gut, was sicher ganz stark auch durch diesen Arbeitskreis Religionen gefördert wird oder auch grundsteinmäßig gelegt wird. Und auch da, denke ich, sollten noch mehr Angehörige von verschiedensten Religionen sich eben eingeladen fühlen, auch mitzuarbeiten. Und das Gleiche wünsche ich mir natürlich auch für die ganze Welt, dass es nicht nur so ein Oldenburger Friedens- und Harmoniemodell ist, sondern dass die ganze Welt religiös in Einklang kommt und miteinander in Frieden leben kann, ohne Vorurteile und Kriege.
Nun sind alle eingeladen und wie kann man zu ihnen Kontakt aufnehmen?
Das ist in vielfältiger Weise möglich, wobei wir festgestellt haben, dass wir mit teilweise auch schon veralteten Adressen doch in irgendwelchen Archiven, selbst bei der Stadt Oldenburg, obwohl auch schon mehrfach umbenannt und auch gemeldet wurde, immer noch mit alten Adressen dort drinstehen. Also wenn man die Bahai-Gemeinde möglichst schnell und sicher erreichen möchte, dann geht es über oldenburg@bahai.de. Eine andere Möglichkeit ist, die deutschlandweite Bahai-Website zu besuchen, bahai.de. Und dort kann man sagen, okay, ich möchte Kontakt an dem und dem Ort. Und dann wird das eben auch automatisch dann richtig aktuell weitergeleitet. Wir kriegen manchmal halt Post, die liegt schon seit Wochen irgendwo unterwegs, selbst bei Institutionen, die es eigentlich wissen müssten. Aber das lässt sich nicht vermeiden.
Neben Ihrer Einladung haben Sie jetzt für uns und für unseren geistlichen Snack, den wir an dieser Stelle immer gerne auch weiterleiten, einen Text mitgebracht und den hören wir jetzt von Ihnen.
Ja, vielleicht noch ganz kurz dazu. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass es für uns wichtig ist, täglich zu wachsen, innerlich zu wachsen. Und folgende Worte von Baha'u'llah, die letztendlich auch sein eigenes Leben, seine eigene Lebenshaltung widerspiegeln, lohnt sich jeden Tag darüber nachzudenken und sich Gedanken zu machen, wie man das in sein tägliches Leben übersetzen kann. Sei freigebig im Glück und dankbar im Unglück. Sei des Vertrauens deines Nächsten wert und schaue hellen und freundlichen Auges auf ihn. Sei ein Schatz dem Armen, ein Mahner dem Reichen, eine Antwort auf den Schrei des Bedürftigen und halte dein Versprechen heilig. Sei gerecht in deinem Urteil und behutsam in deiner Rede. Sei zu keinem Menschen ungerecht und erweise allen Sanftmut. Sei ein Heim dem Fremdling, ein Balsam dem Leidenden, dem Flüchtling ein starker Turm.
Ja, damit haben wir das Ende unserer Sendung im September schon erreicht. Meine Güte, ging ja schnell und freuen uns, dass unsere Gäste bei uns gewesen sind. Liebes Ehepaar Panay, vielen Dank, dass Sie hier gewesen sind im Studio bei Oldenburg 1, bei KR55. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Glauben weiter gute Begegnungen, eine lebendige Gemeinschaft und auch viel Kraft und Gelingen auf dem weiteren Weg.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Und wir laden Sie natürlich ein zu unserer Oktobersendung am Freitag, den 12. Oktober um 18 Uhr bei Oldenburg 1. Gucken Sie auch auf unsere Homepage unter www.kirchenradio-oldenburg.de. Da erreichen Sie uns immer. Da finden Sie alle Adressen, auch die der Gemeinde Bahai nochmal, wenn Sie die jetzt nicht mitschreiben konnten. Und wir werden im Oktober, da sind wir ziemlich aufgeregt, Nico Pech bei uns haben, Buchautor, Professor und einer der bekanntesten Kritiker unseres Wirtschaftssystems. Bis dahin sagen wir danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiebloch. Bis dahin sagen wir,
bleiben Sie behütet und tschüss. Sendeverantwortlich war Thomas Schiebloch. Viel Spaß mit dem folgenden Programm bei Oldenburg 1.